Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in dieser Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Da kam das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Betet zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr sprach zu Mose: Fertige eine Schlange als Sinnbild und richte sie an einer Stange hoch auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose fertigte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wenn ich diesen Text lese, dann spüren wir alle, das ist nicht gestern passiert. Das liegt schon weiter zurück in der Geschichte Israels. Und natürlich kommen da erstmal Fragen auf, wie war das ganz genau und wie ist diese Geschichte gelaufen und wie war das mit diesen Feuerschlangen, was waren das für welche und so weiter. All das beantwortet uns dieser Text nicht. Aber er enthält eine tiefe Botschaft. Die Schlange in der Bibel steht häufig für Versuchung, für Sünde. Die Schlange ist ein Wesen, das wir nicht unbedingt in unserer Nähe haben wollen. Ihr kennt das vielleicht aus eurer Kindheit. Oh, ist da eine Schlange vielleicht unter meinem Bett oder ein Krokodil? Wir möchten solche Gäste nicht gerne in unserer Nähe haben. Und das wäre meine größte Afrika-Phobie. Meinetwegen da in einer Hütte schlafen und nachts kommt eine Schlange. Schlangen kommen nicht polternd daher. Man spürt nicht unbedingt ihre Nähe. Aber wenn sie einem zu nahe kommen, kann es tödlich sein. Und so ist die Schlange ein Bild für die Sünde. Sie kommt schleichend in unser Leben. Nicht mit großem Tamtam. Hallo, hier ist das Böse, sondern schleichend, unbemerkt. Und das macht sie so gefährlich. Wir haben vor 2 Wochen schon auch über die Sünde nachgedacht. Im Gottesdienst und heute möchte ich da Fortsetzung machen. Aber es geht heute nicht so sehr darum, die Sünde in den Mittelpunkt zu stellen, sondern heute geht es mehr darum, die befreiende Macht in den Mittelpunkt zu stellen, die auch in diesem Text beschrieben wird, das Aufrichten einer Gegenschlange sozusagen. Und das Hinblicken zu ihr bringt Befreiung. Davon erfahren wir im Neuen Testament in Johannes 3,14, gewissermaßen im Nachklang zu Jesu Gespräch mit Nikodemus, da sagt er: Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Das Leben ist eine Wanderschaft und die Geschichte aus dem Alten Testament macht das auch sehr deutlich. Die Israeliten waren schon lange unterwegs. Ihr Weg aus Ägypten in Richtung verheißenes Land war ein weiter Weg. Nicht unbedingt, was die Kilometer angeht, das hätten sie schneller hinter sich lassen können, sondern es gab auf diesem Weg einfach auch viele Widerstände. Es gab Umwege, es gab Durststrecken. Sie hatten auf diesem Weg zwar auch viel Eingreifen Gottes erlebt, sie waren durch das Schilfmeer gekommen, sie wurden bewahrt von den Ägyptern, sie hatten eine Begegnung mit Gott am Sinai, sie wurden täglich versorgt mit Manna, das sie sammeln und sich zubereiten konnten, aber die Reise war einfach lang und sie wurden müde. Sie verloren ihre Geduld. In der Luther-Übersetzung heißt es, sie waren verdrossen. Und irgendwie, da kam dann so eine Unruhe im Volk auf. Und das, was klein begann, das wurde auf einmal sogar übertrieben. Hier in der Wüste werden wir noch sterben. Sie hatten genug Erfahrung, dass das nicht so ist, dass Gott ihnen immer wieder beigestanden war. Aber plötzlich war das so groß und so bedrängend. Wenn wir diese Textstelle lesen, ich glaube, das Erschreckendste könnte sein, dass wir uns mit den Israeliten gut identifizieren können. Also, dass wir plötzlich spüren beim Lesen, naja, ich verstehe das eigentlich. Ich verstehe diesen Aufstand, weil ich bin mit meiner Lebenslage auch nicht zufrieden. Ich bin mit meinen Lebensverhältnissen auch nicht zufrieden. Und je mehr wir uns da mit dem Volk identifizieren, desto weniger identifizieren können wir uns damit, dass Gott Feuerschlangen schickte. Dass das für Gott wirklich ein Drama war und dass er dramatisch eingreifen musste, um dieses Volk zu retten und auf Kurs zu halten. Und wir fragen uns möglicherweise auch, dürfen wir etwa nicht klagen? Darf man da nicht mal irgendwie Luft ablassen? Darf man nicht auch mal einfach sagen, wie es einem ums Herz ist? Ich glaube, ja, das dürfen wir. Und die Bibel selbst gibt uns an anderen Stellen genug Berechtigung, dieses Ja mit voller Überzeugung auszusprechen. In den Psalmen finden wir ja auch die Klagepsalmen, Menschen, die vor Gott geklagt haben über ihre Situation, über die Lage, in der sie sind. Ich möchte euch Geschmacksproben gleich geben und vorwegnehmen. Das Klagen in den Psalmen ist immer irgendwie darauf angelegt, bei Gott anzukommen, sich wieder mit ihm zu versöhnen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen aus Psalm 73. Da heißt es, ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Frevler, das sind so Leute, die Gott verachten und keinen Hehl daraus machen. Und dann heißt es aber später, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Dieser fromme Beter ändert seine Perspektive. Er hält nicht fest an seinen Zweifeln, an seinen Fragen. Er kann es wieder loslassen, weil im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, sich seine Perspektive ändert. Wir können sehr wohl jammern und klagen, wenn unser Interesse ist, dass Gott uns neu berührt, dass er uns eine neue Perspektive schenkt. Wenn es uns nicht darum geht, uns selbst zu behaupten, uns selbst zu beweisen, uns selbst groß zu machen. Psalm 139 ist ein anderes Beispiel. Am Ende Ihr kennt wahrscheinlich den Psalm 139 sehr gut, weil es ist ein wunderschöner Psalm. Bis dann folgende Stelle kommt: Ach Gott, wollest du doch den Frevler töten? Da kommt auch so eine Not hervor. Gott, ich habe so eine Not damit, dass Leute von dir nichts wissen wollen, dass sie dich verachten, dass sie dir höhnen, dass dann ausgerechnet auch noch diese Leute es in diesem Leben so gut haben. Ich komme nicht zurecht damit. Gott, greif ein. Und dann heißt es am Ende dieses Psalms: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. In einer Übersetzung, vielleicht ist es auch ein anderer Vers, da heißt es: Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Also ein Weg der Mühsal, das ist sozusagen ein eingeschliffener, festgetretener Pfad. Ich habe mich daran gewöhnt, zu jammern. Ich finde da drin gewissermaßen wie meine Identität, mein Profil. Und ich habe so den Verdacht, beim Volk Israel war das dann so. Es war so ein festgetretener Pfad, der immer und immer wieder bestätigt wurde. Wir waren jetzt gerade auf dieser Konferenz, von der Beate am Anfang berichtet hat, und da war auch ein messianischer Jude namens Wladimir Pickmann. Und ich dachte, diese Frage mit dem Klagen, das stelle ich ihm jetzt. Weil er hatte aus ein paar Klagepsalmen zitiert, und dann habe ich eine Gelegenheit gesehen, wo ich ihm mal näher kommen kann beim Frühstück. Ich habe ihn eingeladen, bei mir Platz zu nehmen. Und dann habe ich ihn gefragt: Du hast über die Klagepsalmen gesprochen. Wie ist es aber mit dieser Stelle in 4. Mose 21, Vers 4 bis 9? Und dann, also wo es eben um diese eherne Schlange geht, ne? Und dann sagte er: Was ist da passiert? Naja, das Volk Israel hat sich gegen Mose empört und gegen Gott. Ja, das ist es. Das ist das Schöne bei Juden. Sie stellen auf eine Frage ja meistens eine Gegenfrage, und du erklärst dir deine eigene Antwort. Ja, das ist ein Unterschied, ob man klagt, weil man Gott sucht und weil man ihn vermisst, oder ob man klagt, um sich von ihm abzugrenzen. Aber klagen, das ist jetzt natürlich nicht die einzige Spitze hier in dieser Predigt. Es geht um Auflehnung gegen Gott. Irgendjemand muss doch schuld sein an meiner Situation. Man nennt das in der Psychologie auch Projektion. Natürlich bin nicht ich schuld. Natürlich ist irgendjemand anders schuld. Das harmloseste ist noch die Umstände. Ja, aber oftmals hat ja derjenige, der schuld ist, ein Gesicht. Und wir weisen ihm die Schuld und die Last unseres Lebens zu. Wir leben gerade in einer Zeit, die geprägt ist von Demos, Protesten, Streiks. Und ehrlich gesagt, ich denke langsam irgendwie, das ist aber auch keine Lösung. Es ist keine Lösung, wenn man sozusagen immer nur dabei ist, zu fordern. Wir wollen die Energiewende, wir wollen die Verkehrswende, aber dafür wollen wir keine Opfer bringen, im Gegenteil. Wir wollen 10% mehr Lohn oder was weiß ich. Wir wollen weniger arbeiten, vollständiger Lohnausgleich, noch ein bisschen mehr drauf. Irgendjemand muss doch schuld sein. Von irgendjemand muss man das doch fordern können, was uns zusteht. Wir haben manchmal so eine Haltung, opfern will ich nichts, Einschränkungen will ich keine. Aber jeden Luxus der Welt, den möchte ich, das steht mir alles zu. Sünde ist etwas Schleichendes, habe ich am Anfang gesagt. Es klingt gut, die Ziele klingen gut. Nur manchmal frage ich mich, wer fordert da jetzt eigentlich von wem was genau? Es wird so viel Unmut vorgetragen. Aber sind wir auch jetzt als Bürger, sind wir bereit, einfach unseren Teil konstruktiv dazu beizutragen, dass es insgesamt besser wird in der Gesellschaft? Oder tragen wir bloß unsere Plakate vor uns her? Kann auch in einer Gemeinde passieren, ich meine jetzt das mit den Plakaten in dem Fall bildhaft, wir brauchen mehr Geistesgaben, wir brauchen mehr Freiheit, wir brauchen mehr Ordnung, wir brauchen mehr dies, wir brauchen mehr das. Ein Weg der Mühsal. Sünde kommt schleichend, verborgen. Wie ein Krebsgeschwür greift es dann um sich. Es ist vereinnahmend und am Ende dominant. Wie wirken wir? Wie wirkt das, was wir sagen? Die Schlange ist kein niedliches Wesen. Sie möchte uns am Ende fixieren auf ihren Blick. Auf irgendeinen Punkt. Einen Punkt, der aber nicht der eigentliche Punkt ist. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Gott nicht alle äußeren Umstände sofort wegbläst und uns das Leben vollkommen luxuriös und schön macht, wenn wir in Schwierigkeit geraten, dann kommt aus uns hervor, was in uns bereits steckt. Da können wir uns gar keine Illusionen mehr über uns selbst machen. Dann kommt vielleicht Faulheit hervor, Bequemlichkeit, Anspruchshaltung, Neid, Kritiksucht, Selbstgerechtigkeit. Wenn alles glatt läuft, merken wir gar nicht, was in uns steckt. Aber wenn die Schwierigkeiten kommen, dann schon. Wenn es plötzlich irgendwie hakt und öst und nicht weitergeht oder eine Beziehung in eine Krise gerät, dann auf einmal wird ein Blick in unser eigenes Inneres frei, wenn wir bereit sind, diesen Blick zu wagen. Aber viele laufen lieber mit den Plakaten rum. Mit den Forderungen, die nach außen gerichtet sind, mit den Projektionen, was andere alles falsch machen. Jesus sagt nicht umsonst, wenn du den Splitter im Auge des anderen entfernen willst, dann denk mal über deinen eigenen Balken nach, den du im Auge hast. Denn oft sehen wir die Welt ja so, wie wir sie sehen wollen. Jesus hat uns kein bequemes Leben versprochen, aber ein erfülltes Leben. Es erfüllt sich in einem geklärten Verhältnis zu Gott. Das ist ein Unterschied, ob wir ein bequemes Leben suchen oder ob wir ein erfülltes Leben suchen. Die Geschichte geht weiter, da heißt es, da kam das Volk zu Mose. Also nachdem diese Schlangen da sich ausgebreitet haben und das Volk gemerkt hat, so jetzt geht es aber um Leben und Tod, da sind sie plötzlich zu Mose gerannt, den sie gerade noch angeklagt haben. Aber es ist gut, dass sie hingerannt sind. Und sie sagen eben, wir haben gesündigt. Wow. Das ist doch was. Wenn man zu dem Punkt kommt, hey, da Das war jetzt nicht einfach nur so eine Entgleisung, das war jetzt nicht einfach so zufällig so ein Ding, das mir unterlaufen ist. Nein, es war einfach Sünde. Da ist etwas in mich hineingekommen, das hat mich von Gott wie abgetrennt. Wir haben gesündigt. Es ist das, was auch der verlorene Sohn sagt in dieser Geschichte im Lukas-Evangelium. Als er nach Hause kehrt, nach Hause kommt, sagt er zu seinem Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Es ist gut, wenn wir das einfach auch Sünde nennen können, was Sünde ist. Denn so kommt sie aus dem Unbewussten heraus, aus diesem Verdeckten, aus diesem Verschleierten, was Sünde eigentlich ausmacht. Es ist gut, Sünde zu bekennen vor Gott. Manchmal ist es auch gut, Sünde zu bekennen vor anderen, vor allem wenn die Sünden, die begangen wurden, sozialer Art sind, wenn sie die Beziehungen verschmutzt haben, verletzt haben, beeinträchtigt haben, wenn Vertrauen verloren gegangen ist. In Sprüche 28,13 heißt es: Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Warum gelingt es demjenigen nicht, der seine Missetat leugnet, diese Leugnung aufrecht zu erhalten? Weil das, was öffentlich geschehen ist, auch öffentlich bemerkt wird. Weil man das registriert, weil man das erkennt. Und irgendwann wird diese Person damit konfrontiert. Aber es ist besser, wenn sie von vornherein einsieht, ihre Sünde bekennt und ablegt. Und dann heißt es: Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit. Viele fürchten Zurückweisung, wenn sie ihre Fehler eingestehen oder ihre Sünden. Aber eigentlich bin ich noch keinem begegnet, der gesagt hat: Oh, genau so, wie ich es befürchtet habe, ist es gekommen. Normalerweise erfährt man da Barmherzigkeit. Und dann sagen sie weiter: Bete für uns zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und tatsächlich betet dann Mose zum Herrn und Gott erhört das Gebet, aber auf eine etwas andere Weise. Gott nimmt die Schlange nicht einfach weg, sondern Mose soll eine andere Schlange errichten, sozusagen eine Gegenschlange, ein Gegengift. Gott nimmt die Schlange nicht weg. Sie waren nämlich ein äußeres Symbol für den inneren Schaden des Volkes. In diesen Schlangen spiegelt sich das, was im Inneren vergiftet war. Und Mose fertigt eine Schlange als Sinnbild, und deshalb soll das Volk auf diese Schlange blicken, die Mose errichtet. Und die Botschaft ist: Hab keine Angst, die Sünde anzusehen. Wir haben ja immer so ein bisschen Angst, das Schlechte in uns tatsächlich zu benennen und zu lokalisieren und den richtigen Begriff dafür zu finden, weil wir um unser Selbstbewusstsein vielleicht uns Sorgen machen oder um unser gutes Selbstbild. Das könnte ja vielleicht zerbrechen. Ich bin sowieso schon so ein Mensch, der mit seinem Selbstbild Schwierigkeiten hatte. Und jetzt muss ich auch noch zugeben, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass ich da der Sünde die Tür geöffnet habe, dass ich da an etwas schuld bin. Das halte ich ja nicht aus. Aber pass auf, diese Schlange, die Mose errichtet, ist eine Schlange ganz anderer Art. wenn du deine Sünde durch das Kreuz Christi anschauen kannst, musst du keine Angst haben, weil Jesus diese Sünde, die du siehst, auf sich genommen hat. Weil er für dich eingestanden ist, weil er dir vergibt, deswegen brauchst du keine Angst haben. Du siehst im Blick auf diese eherne Schlange sehr wohl die Schlange, du siehst das Hässliche, aber du siehst durch das Hässliche hindurch auf den, der es auf sich genommen hat, der die Macht der Sünde zerschlagen hat, Jesus Christus. Ich möchte langsam zum Schluss kommen oder relativ zügig. Vielleicht sagt mancher, nein, ich habe das alles schon mal gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Sünden schon bekannt. Ich habe um Vergebung gebeten. Ich habe anderen vergeben. Aber ich hänge da immer noch irgendwie fest. Ich möchte mich und uns alle ermutigen, halten wir uns doch einfach offen für Gott. Er meint es doch gut mit uns. Offen für Gott, dass er uns an der Stelle korrigiert, wo wir Korrektur nötig haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir ständig grübeln müssen über unsere Sünden. Aber vielleicht müssen wir einfach noch mal genauer hinblicken. Ich habe ein sehr schönes Zitat von Madame Guyon. Sie hat ein Buch geschrieben von der Leichtigkeit, beziehungsweise sie hat es anders genannt, aber es steht drin in diesem Buch, von der Leichtigkeit, Gott zu finden. Da heißt es, es ist ganz wichtig, sich wegen der Fehler nicht zu beunruhigen, weil die Unruhe nur aus geheimem Stolz und aus Verliebtheit in die eigene Vorzüglichkeit kommt. Es fällt uns schwer, uns wahrzunehmen, wie wir sind. Ja, manchmal hängen wir an einer Sache fest, wir grübeln über eine alte Sache, die eigentlich längst bewältigt ist, weil wir vielleicht einfach so diesen geheimen Stolz pflegen, die Verliebtheit in unsere eigene Vorzüglichkeit. Das kann durch mir nicht unterlaufen. Und das ist dann das eigentliche Problem. Manchmal müssen wir fragen, was liegt denn eigentlich dahinter, anstatt dasselbe immer wieder zu tun, was uns nicht weitergebracht hat. Was liegt denn eigentlich dahinter? Worauf möchte mich denn Gott aufmerksam machen? Und so ist es zum Beispiel auch mit den vielen frommen Sünden. Die frommen Sünden fallen uns ja nicht auf, weil das ja so, das fühlt sich ja so gut an, sich gerecht zu fühlen. Aber möglicherweise ist es nur meine Selbstgerechtigkeit, die ich da fühle. Oder Heuchelei und all diese Dinge, die so glatt eingehen, wo kaum einer mal kritisiert oder uns konfrontiert. Halten wir uns offen für Gott. Er sieht in uns nicht nur die Sünde, die weltlich ist. Er sieht in uns auch die Sünde, die fromm ist. Und vielleicht möchte er an einer ganz anderen Stelle ansetzen, als wir denken. Wir möchten uns vielleicht nur selber verbessern, um mit uns selber klarzukommen, aber Gott geht es um etwas Tieferes. Lasst uns dafür offen sein heute. Und deswegen möchte ich zum Schluss auch noch das Wirken des Heiligen Geistes ansprechen. Jesus hat gesagt, und da vielleicht ist die Folie da verfügbar, liebt ihr mich, da steht's, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was ich in diesem Zusammenhang sagen möchte, ist, Buße ist nicht nur etwas, was ich von mir selber erwarte, sondern Buße ist etwas, was der Heilige Geist in mir wirkt. Wahre innere Umkehr, die wirklich tief geht und verändert, wird durch den Heiligen Geist gewirkt. Und dann möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen. Viele von uns denken, dass man erst die Gebote halten muss, um an den Heiligen Geist ranzukommen. Deswegen habe ich das uns da oben in Klammer gesetzt, was den ersten mit dem zweiten Satz verbindet. Aber diese Verbindung ist im griechischen Grundtext überhaupt nicht da. Es sind einfach nur zwei Sätze, die Jesus ausspricht, die eine Verbindung zueinander haben, aber die eigentlich nicht durch das Und verbunden sind. Denn so klingt es: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das klingt dann so: Wenn ihr sie gehalten habt, dann werde ich euch den Heiligen Geist geben. Aber das ist nicht, was diese Schriftstelle sagt, sondern Jesus spricht im ersten Satz davon, was einen Unterschied macht. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und genau das ist das Thema auch im zweiten Satz. Dort antwortet er darauf, wie wir ihn lieben können, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also geht es darum, dass wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Und Programmänderung, das machen wir jetzt gerade. Ihr könnt nachher gleich mit dem Lobpreisblock weitermachen. Lasst uns kurz stille sein. Lasst uns eine Zeit der Stille haben vor ihm, weil das noch ein bisschen nachwirken kann, was in dieser Predigt drin war. Heiliger Geist, wir bitten dich und laden dich jetzt ein, dass du heute Morgen unter uns wirkst. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du dich unter uns bewirkst. Du siehst unsere Unfähigkeit. Du siehst auch unsere Unfähigkeit im Blick darauf, wirklich aufrichtig und tief umzukehren, dich wirklich ins Leben reinzulassen. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und zeig du uns, was aus deiner Sicht sich in unserem Leben wandeln soll. Wir werden jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen und ich denke auch in dieser Haltung des Aufgeschlossenseins, nicht des Grübelns und des Grabens, sondern in dieser Haltung des Aufgeschlossenseins, dass der Heilige Geist uns bewegen kann, auch während dieser Anbetung. Er möchte uns natürlich zu Jesus hin bewegen. Er möchte uns auf diese eherne Schlange, im Bild gesprochen, hinweisen. Ich glaube, das ist die Richtung. Und während dieser Anbetungszeit habt ihr auch die Gelegenheit, für euch beten zu lassen oder euch segnen zu lassen. Wir haben heute sogar 4 Segnungsteams aufgestellt. Ein Segnungsteam wird hinten im neuen Raum für euch bereitstehen. Das ist ein Team aus Frauen. Dann haben wir 3 weitere Segnungsteams in der Kapelle. Eins davon ist rein männlich, eins ist gemischt und dann nochmal ein Team von Frauen. Also ihr habt die Auswahl. Ich möchte es kurz erläutern. Es geht da nicht um Seelsorge, es geht nicht drum, oder nicht um Seelsorge, wie man sich es vorstellt, nicht beratende Seelsorge. Ich würde es punktuelle Seelsorge nennen. Daraus entsteht keine langfristige Beziehung, aber man kann eine Last ablegen, man kann etwas offenlegen, man kann für sich beten lassen. Und es muss vielleicht auch nicht das sein, was jetzt hier Thema war, denn ich kann mir vorstellen, der Heilige Geist ist er so frei, dass er zu jedem nochmal was Einmaliges sagt. Also wenn das nicht in deine Kategorie passt, was ich jetzt gesagt habe, ja, du kannst dich trotzdem dahin bewegen und etwas teilen und für dich beten lassen.